Ja, da möchte ich mich jetzt dann doch nochmal zu Herrn Tam wieder rüberwenden. Herr Tam, ich hatte das Ergebnis offene gerade bewusst nochmal abgefragt, weil, wenn ich Sie richtig verstanden habe, um es mal ein bisschen auf den Punkt zu bringen, vertreten Sie ja die These, dynamische visuelle Fahrgastinformation an der Haltestelle, das ist alles alter Kaffee. Wir sollten, wenn, dann in neue Technologien, die noch besser nutzbar sind, investieren und das dann auch barrierefrei und ordentlich machen. Aber das, was momentan sehenden Fahrgästen angeboten wird, sozusagen das eigentlich nicht nachrüsten, aufrüsten, wie auch immer, damit Blinde gleichberechtigt reisen können. Um es mal also ein bisschen so auf den Punkt zu bringen. Ich glaube nicht, dass Sie es ganz so gemeint haben, aber ein bisschen haben Sie es ja selber auch so herausgestellt.
Ja, also die Herausforderung, das klang ja vorhin auch schon an, ist, dass wir in einem Übergangsstadium uns befinden, von dem keiner weiß, wie lange es genau dauern wird. Natürlich müssen wir jetzt auch bestimmte Nachbesserungen noch machen, das streitet auch keiner ab. Aber diese Technik, die wir heute an den Haltestellen haben, das sind aus meiner Sicht Auslaufmodelle. Die Welt dreht sich weiter, es werden ganz neue Technologien eben geschaffen werden. Und da muss man halt aufpassen, dass man den Aufsprung nicht verpasst. Also es ist wichtig, da dieses Thema Barrierefreiheit zu platzieren. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel bei Moja jetzt in Hamburg. Das ist ja noch nicht mal mit dem ÖPNV hundertprozentig verknüpft, aber da geht es ja um Service on Demand. Die starten jetzt mit 200 Fahrzeugen, Kleinstwagen, 6 Sitzplätze, wollen erstmal auf 1000 Fahrzeuge ausbauen. Da steht eine Verwaltung drüber mit 200 Leuten, die VW macht, die programmieren. Die programmieren diese App, wie man diese Logarithmen gestalten muss, wie diese Fahrzeuge am besten eingesetzt werden. Die müssten jetzt eigentlich gleich mitdenken, wie machen wir das auch barrierefrei? Nicht? Weil da stecken große Geschäftsmodelle hinter, da wird richtig Geld investiert. Und wenn die Dinge erstmal am Markt sind, dann sind die am Markt und dann entwickeln die eine Macht und dann kommt man auch schwer wieder rein. Und deswegen glaube ich, sind wir nicht gut beraten. Und ich breche ja seit Jahren eine Lanze für die Barrierefreiheit, wenn wir sagen, wir möchten das, was heute draußen ist, perfektionieren, weil es ist, wie gesagt, nicht mehr das, was uns morgen erwarten wird. Und das ist die große Herausforderung, nicht nur zur Barrierefreiheit, sondern in allen den Bereichen, mit denen ich jetzt so zu tun habe, diese Schnelllebigkeit. Das stellt die ganze Branche und nicht nur unsere Branche, auch andere Branchen voll auf den Kopf. Ich habe vor gut 2 Jahren hier einen Zukunftsinnovationskongress mitgemacht, wo jemand von Siemens war, nur mal als Beispiel, um mal das mal zu zeigen, dass nicht nur wir drunter leiden, der sagte, wir sind heute gezwungen, mit 80-prozentigen fertigen Lösungen an den Markt zu gehen, weil wir 100-prozentige Lösungen nicht mehr verkaufen können. Wenn wir so lange warten, bis wir das Produkt 100-prozentig fertig haben, dann ist die nächste Idee auf dem Markt und die Leute wollen es nicht mehr haben. Und das erzeugt auch da riesige Spannung, weil dann der Vertrieb den Ärger mit den Kunden an der Backe hat, wo die Fehler alle noch behoben werden muss. Aber das ist Ausdruck unserer Zeit und das geht auch nicht hinsichtlich der Barrierefreiheit uns vorbei. Wir müssen uns diese Herausforderung stellen und deshalb nochmal, wichtig ist, an den Prozessen zu arbeiten. Wie kommen wir zu einer vernünftigen Kommunikation? Wie werden die Betroffenen frühzeitig gehört? Wie stellt man die Kontakte her? Und wie sorgen wir, auch ein Riesenproblem, für die richtigen Schnittstellen? Und das ist nicht nur für die Barrierefreiheit wichtig, also technischen Schnittstellen, sondern generell für dieses Thema. Denn viele technischen Erneuerungen scheitern schlichtweg daran, dass die Betriebssysteme nicht zusammenpassen und die Daten nicht ausgetauscht werden können. Bei uns im HVV fahren knapp 30 unterschiedliche Unternehmen. Glauben Sie nicht, dass die alle dasselbe Hintergrundsystem haben? Ja, das sind riesige Herausforderungen, die man da stemmen muss. Und da muss das frühzeitig gedacht werden.
Letzte Frage an Herrn Warnke, bevor wir ins Publikum gehen. Herr Warnke, bei all diesen Entwicklungen und all diesen Potenzialen, aber möglicherweise auch Gefahren, wenn man die Barrierefreiheit frühzeitig nicht berücksichtigt, trotzdem gehe ich mal davon aus, Sie haben ja auch den Anspruch, das Bedürfnis, letzten Endes sogar, wenn man so will, das verbriefte Recht, als Mensch mit einer Einschränkung, mit einer Sehbehinderung, den ÖPNV auch heute schon barrierefrei nutzen zu dürfen. Und letzten Endes, sag ich mal, könnten Sie sich ja auf die These auch oder auf den Standpunkt ja auch stellen, naja, wieso brauchen alle anderen dann noch antiquierte optische Anzeigen, wenn ich das nicht hören darf? Die werden ja doch nicht alle abgebaut. Wobei irgendjemand hat das gerade gesagt, in irgendeiner Stadt werden sie schon abgebaut. Will Sie aber einfach nur konkret fragen, ja genau, also wie gehen Sie damit um, wenn Sie das hören, die Möglichkeiten, die es gibt und trotzdem Ihr berechtigtes Bedürfnis, heute informiert zu werden, um heute mit dem ÖPNV fahren zu dürfen?
Ja, ich habe eben schon gedacht, bleibe ich in Zukunft zu Hause, schließe mich ein und fahre nicht mehr mit der U-Bahn oder mit der S-Bahn, aber das werde ich nicht tun. Aber ich finde es schon problematisch, weil wir diese Diskussion ja auch in den Arbeitskreisen des HVV haben, dass nämlich dann gesagt wird, wenn wir fordern eben das Zwei-Sinne-Prinzip auch jetzt schon mit der bestehenden Technik, dann wird gesagt, naja, es gibt ja demnächst Apps, damit kann man alles machen. Und was mache ich dann aber in der Zwischenzeit? Ich lebe jetzt und heute und in meinem Alter erfahre ich das noch, dass wir also irgendwie intravenös, hätte ich fast gesagt, die Information in den Körper geleitet bekommen. Oder aber, naja, ich sage jetzt mal schon ein bisschen kritisch, lieber Dirk, in Hamburg ist so viel Zeit vergangen, da haben andere kleine Städte schon längst, ich weiß, warum es in Hamburg dann möglicherweise nicht gegangen ist, die Schnittstellenproblematik und was auch immer, aber da kann ich auf den Knopf drücken und mir wird gesagt, welche Linien da fahren und wird auch gesagt, wann der nächste Bus oder die nächste Bahn kommen. Und ich glaube schon, dass das oftmals eben auch so Ausflüchte sind, irgendwelche Dinge einfach nicht zu tun, wenn die Verkehrsbetriebe dann sagen, ja, also das wird alles kommen. Aber auch selbst die Apps, die man gestaltet, sind ja nicht barrierefrei. Nicht? Wie lange kämpfen wir darum, dass da nachgebessert wird, was immer sehr viel schwieriger ist und teurer ist. Und es ist ganz schwierig, das will ich nur mal sagen, aus meiner eingeschränkten Sichtweise, auf Smartphones für Sehbehinderte eine barrierefreie Oberfläche zu gestalten. Das ist verdammt schwer und es funktioniert in der Regel nie so, dass wir, und das ist doch entscheidend, wir wollen ja auch intuitiv Informationen erhalten und interagieren, damit wir möglichst, das wird man wahrscheinlich nie erreichen, aber möglichst dann doch eben ohne fremde Hilfe von A nach B kommen.
Ja, vielen Dank. Dann würde ich jetzt sagen, gebe ich mal ab ins Publikum.
Ja, das sind auch schon die ersten zwei, drei Fragen. Ich fange mal bei Ihnen an. Stellen Sie sich kurz vor.
Ja, mache ich. Okay, Anja Beermann vom Verkehrsverbund Bremen-Niedersachsen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht so der Technikfreak und ich finde eigentlich die Anforderung, dass man quasi als Blinder ja dann gezwungen ist, immer mit der neuesten Technik Schritt zu halten. Also es ist ja letzten Endes so, dass man sagt, es ist alles sehr schnelllebig und die Technik ändert sich quasi minütlich und man verlagert es dann von der gesellschaftlichen Verantwortung, das anzupassen, das System auf den Einzelnen, sprich irgendwann wird jeder Blinde ständig damit beschäftigt sein, sich mit neuen Geräten auseinanderzusetzen, weil sein 2 Jahre altes Smartphone die neueste Technik nicht mehr verarbeiten kann, finde ich gesellschaftlich nicht ganz in Ordnung. Und außerdem, zweiter Aspekt, diese komplette Abhängigkeit von einem kleinen Gerät würde mir persönlich da noch Angst machen. Ich bin nun in der glücklichen Situation, sehen zu können, aber grundsätzlich das Gefühl zu haben, man hat es ja heute tatsächlich schon so ein bisschen, oh Gott, der Akku geht gegen null, was tue ich jetzt? Das finde ich irgendwie perspektivisch dann für Blinde auch problematisch.
Okay, ich würde sagen, ich sammle mal ein paar Statements und Fragen. Ich glaube, Sie, Frau Wohlgemuth, hatten sich gemeldet. Wohlgemuth vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband.
Ja, genau. Also, ich muss ganz offen und ehrlich sagen, es gibt so viele Apps, die für uns nicht nutzbar sind, die man dann, also wir haben es in Nordrhein-Westfalen erlebt. Da gibt es die VRR-App, die angeblich dann auch barrierefrei sein sollte, wo dann auch mit Leuten aus unserem Verband Kontakt aufgenommen wurde, die dann aber nachher einfach nicht mehr befragt wurden und die App dann plötzlich fertig auf den Markt kam. Angeblich fertig, barrierefrei und dann also für Blinde zum Beispiel überhaupt nicht nutzbar war, für Sehbehinderte nur sehr eingeschränkt. Das sind dann sehr unbefriedigende Dinge. Und dann habe ich noch ein riesengroßes Problem mit irgendwelchen Zusatzgeräten, die ich dann mit mir herumtragen muss, wo ich vielleicht die Hände für was anderes gebrauche, wie zum Beispiel meinen Stock oder vielleicht eine Einkaufstasche durch die Gegend tragen muss und dann noch irgendein Zusatzgerät bedienen soll. Das wird dann auch schon sehr schwierig. Dann habe ich noch einen Punkt, das sind eben hier die Ansagen an den Haltestellen, die ich hier in Berlin ja mit Professor Pulver auch erleben durfte. Ich habe ein funktionierendes System, was über Jahre hinweg in Bozen in Italien sogar zweisprachig funktioniert, erleben dürfen. was also, denke ich mal, sehr viel störunanfälliger ist als das, was also hier in Deutschland jetzt noch entwickelt wird und vielleicht, wenn es denn mal fertig sein sollte, veraltet ist.
Vielen Dank. Ich würde sagen, noch eine dritte, es war noch eine dritte Wortmeldung, glaube ich nicht. Gut, dann haben wir erstmal zwei.
Ja, mal. Vielleicht kommen wir mal einfach zu dem Punkt, dass ich immer ein Gerät mithaben muss, also um entweder eine App bedienen zu müssen, was schon ein Problem darstellt, wie wir ja gerade gehört haben, also alleine von der Programmoberfläche aus, aber auch wenn es nur als Hilfsmittel, wie jetzt in Ihrem Versuchsprojekt, wenn ich es richtig verstanden habe, wo es ja anfängt, automatisch zu sprechen und in die entsprechenden Ansagen zu machen. Aber die Abhängigkeit von diesem Hilfsgerät, die wir ja bezogen auf unser Smartphone vielleicht belächeln, wie Sie gerade sagten, aus vom Verkehrsverbund Bremen-Niedersachsen, oh Gott, Akku ist gleich leer, aber es geht ja doch noch ohne. Alles aber Smartphone-basiert oder App-basiert würde ja bedeuten, ohne dieses Hilfsmittel komme ich gar nicht mehr zurecht, oder?
Also wir haben unseren Modellversuch ja so gestaltet, dass wir offen waren und immer noch sind, was die Ergebnisse betrifft. Wir sagen nicht, dass es nur die Haltestelle oder das Fahrzeug oder das die Smartphone sein soll, sondern wir sagen, es sollte am besten eine Kombination sein. Ja, welche Kombination weiß ich jetzt noch nicht oder darf es noch nicht sagen, auf was es hinausläuft, aber es gibt Anzeichen dafür, dass es eine Kombination wird. Fangen wir mal mit der App an. Also nur noch mal zur Klarstellung, wir haben diese vier Apps, also wir haben vier Prototypen gehabt, von denen ein einziges eine sogenannte Sprachassistenzfunktion hatte, die nichts hatte als einen Ein- und Ausschaltknopf. Den Rest hat man mit Sprache erledigt. Also bring mich zu meiner Haltestelle, bring mich zu meiner Linie, welche Linie fährt hier, wann kommt der nächste Wagen und so weiter. Das konnte nur diese eine einzige App, die mit KI-Basis programmiert worden ist und die noch völlig in den Kinderschuhen steckt. Also das ist auch noch Bananensoftware, so nennen wir das ja im ÖPNV, wenn uns Softwarelieferanten Software liefern, die beim Kunden reift. Das lieben wir alles. Und kommen wir nochmal zurück zu den Fahrzeugen. Also die Fahrzeuge, die sollen grundsätzlich sprechen, ja, wenn das Fahrzeug anhält, die Tür öffnet, soll es sagen Linie und Ziel. Aber es soll eigentlich noch mehr tun. Wir hatten vorhin ja auch von Avas gehört, wir werden damit konfrontiert, dass auch Busse demnächst mal elektrisch werden. Wir haben die ersten 300 Stück bestellt, wenn ich richtig informiert bin und mir das Frau Nikutta ins Ohr geflüstert hat. Die sollen noch kein Avas haben, sollen es aber dann bekommen. Ja, aber ich bin nicht sicher, ob die wirklich schon mit ausgeliefert werden. Und da kann man ja auch sagen, wir sollten mal drüber nachdenken, ob wir so ein Avas-System nicht nur für ich erkenne einen Bus nehmen können, sondern vielleicht kann man damit auch eine Tür-Finde-Funktion verbinden, weil letztendlich ist es auch nichts anderes als eine kleine Blackbox, ein kleiner Rechner, der sowas auch könnte. Ja. Und bei der Haltestelle, da muss man mal sagen, hier in Berlin, wir haben 7.500 Haltestellen in der Oberfläche, von denen nicht mal die Hälfte Strom haben. Und wir haben in unserem Modellversuch, muss ich jetzt auch mal aus dem Nähkästchen plaudern, 5 Solarhaltestellen ausprobiert, die nach 5 Tagen mal eben leergesaugt waren, weil Weihnachten scheint die Sonne nicht so oft. Ja? Und das hat dann der Hersteller dann auch gelernt, aber auch da sind wir wieder, ich hoffe, ich habe jetzt hier keinen Industriepartner auf die Füße getreten oder werde das gleich tun, es ist einfach so, dass die Industrie auch mal diesen Zug verschlafen hat. Wir sind jetzt momentan am Vorreiten, wir definieren Anforderungen, wir machen Projekte, um so eine Dinge gut zu lösen, und wenn ich höre, dass in Bozen so eine Lösung da ist, dann finde ich das toll. Ich werde mit den Bozenern versuchen, mal Kontakt aufzunehmen, wie weit und wie schnell die das hingekriegt haben. Wir haben hier in Berlin dieses Projekt so gestartet, dass wir über 180 potenzielle Anbieter in Europa angeschrieben haben. Also wir haben es wirklich dick und groß aufgezogen, und es haben sich bei uns 3 Hände voll gemeldet. Von 180, die vorgeben laut ihrem Firmenprofil, das können wir alles. Die Industrie erzählt uns so viel, was sie alles können. Daimler hat auch vor 10 Jahren erzählt, dass sie autonom fahren können. Und was erzählen sie heute? In 10 Jahren. Ne?
Ja, vielen Dank. Angesichts der Zeit, ich glaube, wenn jetzt nicht noch irgendeine dringende Frage aus dem Publikum ist, dann bedanke ich mich. Ja.
Klarstellen. Also, das möchte ich ja nicht immer. Ich habe nicht gesagt, dass wir nur auf die App setzen, das ist ganz wichtig, ja? Sondern wir machen auch noch anderes. Ich habe nur gesagt, veraltete Technik jetzt barrierefrei zu machen und das in so einem großen Netz wie beim HVV, das ist der falsche Weg, sondern wir müssen die neuen Entwicklungen im Blick haben und eins mit einer Missverständnis muss ich auch noch aufräumen. Es geht nicht darum, dass sich die blinden Menschen an neue Apps gewöhnen müssen. Nein, alle. Alle Menschen im ÖPNV, die den ÖPNV benutzen, werden sich mit diesen neuen Techniken auseinandersetzen müssen. Es gibt ganz konkrete Überlegungen, den bargeldlosen Verkauf mit Apps abzuwickeln. Ja? Das wird kommen, das werden wir auch nicht aufhalten. Da bin ich mittlerweile echt gewahrschaut, wie man so schön sagt. Wir werden uns alle auf eine schnelllebigere Zeit einstellen und das wird auch für der Barrierefreiheit nicht halt machen.
Vielen Dank nochmal.
Vielen Dank
nochmal, ja, für die Klarstellung.